Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium am Anfang des 6. Kapitels. Wir hören die neue Genfer Übersetzung.
Einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa, auch See von Tiberias genannt. Große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Er stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passafest feierten. Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus: Wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Leute zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Philippus entgegnete: Selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines Stück zu geben. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus: Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, befahl Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich gesetzt hatten, die Zahl der Männer belief sich auf etwa 5000, nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso. Und jeder aß, so viel er wollte. Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten, und füllten 12 Körbe damit. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein.
Jesus fährt mit seinen Jüngern auf die andere Seite des Sees und eine große Menschenmenge folgt ihm. Schon das finde ich beeindruckend. Was muss das für eine Demonstration gewesen sein? 5000 Mann, die Jesus hinterherlaufen. Die Menschen folgten Jesus nicht nur, indem sie ihm hinterherliefen, wenn er von einem Dorf ins nächste ging. Nein, sie folgten ihm von einem Ufer zum anderen. Während Jesus und seine Jünger mit dem Boot über den See fuhren, musste die Menschenmenge am Ufer um den See herumlaufen, eine Strecke von ca. 15 Kilometern. Da könnte man sich fragen, warum das so viele Menschen auf sich nehmen. Johannes erklärt ihre Begeisterung für Jesus so: Weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Das klingt etwas nach Sensationslust, aber da könnte doch wirklich die Sehnsucht dahinter stecken, Jesus besser kennenzulernen. Tausende sehen, dass dieser Jesus etwas Besonderes ist, dass er Wunder vollbringt. Und sie sind so neugierig, ihr Wunsch, mehr von diesem Jesus zu erfahren, wer er ist. Dieses Verlangen ist so groß, dass sie ihm auf die andere Seite des Sees folgen. Sie haben Erwartungen an Jesus. Sie möchten noch mehr von ihm erleben. Und so werden sie zu Nachfolgern Jesu im wahrsten Sinne des Wortes. Mich beeindruckt das. Diese Menschen gehen so weit, nur um Jesus zu hören, um ihn kennenzulernen. Wie weit gehen wir? Wie weit gehst du für Jesus? Können wir nicht von diesen Menschen etwas lernen?
Ich finde, das ist ein interessanter Gedanke zu diesem Bericht. Der ist mir so noch gar nicht gekommen, zumindest nicht zu diesem Bericht. Wie viel bin ich bereit, an Zeit und Kraft zu investieren, um Jesus besser kennenzulernen? Also mir fällt es schon schwer, eine halbe Stunde morgens in der Bibel zu lesen oder tagsüber. Dabei wäre das doch eine gute Gelegenheit für mich, Jesus, seinen Vater, meinen Vater, besser kennenzulernen und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Eigentlich ist doch eine halbe Stunde Zeit gar kein Aufwand, wenn ich mich nach Jesus sehne und in seiner Nähe sein will. Sich Zeit zu nehmen fürs Bibellesen und Jesus dadurch besser kennenzulernen, das ist doch die Chance, die ich habe. Schließlich ist er ja nicht mehr leibhaftig unter uns. Desto mehr ich Jesus durch die Bibel kennenlerne, desto mehr stärkt das doch eigentlich mein Vertrauen. Desto mehr kann ich über ihn staunen und mich an ihm freuen. Und trotzdem mache ich es nicht.
Also steht Jesus nicht an erster Stelle bei dir? Weil wenn Jesus das Wichtigste in deinem Leben wäre, dann wäre er dir auch wichtig genug, dass du dir die Zeit dafür nehmen würdest. Aber wenn du in deinem Alltag noch nicht einmal 30 Minuten deiner Zeit für Jesus aufbringen kannst, wie viel Raum gibst du ihm dann überhaupt in deinem Leben? Wo triffst du ihn? Und wie sieht deine Alltagskommunikation mit ihm aus? Wie oft reden wir mit Menschen, aber reden wir auch mit Jesus? Was beschäftigt uns im Alltag? Arbeit, Haushalt, Familie, Freunde? Aber das kann doch nicht alles sein. Wo liegen unsere Prioritäten? Liegt da Jesus? Liegt da Gott vorne? Oder nimmt uns das tägliche Routineprogramm ganz in Beschlag? Ist uns Jesus so wichtig, dass wir auch mal auf das Essen verzichten würden? Für diese Menschenmenge traf das wohl zu, denn sie folgten Jesus nach und dachten nur an ihn. Sie haben nichts zum Essen mitgenommen. Stell dir das mal vor. Von diesen 5000 hatte nur ein einziger Junge etwas Essbares dabei.
Ja, erstaunlich. So viele, hunderte, tausende Menschen und keiner denkt ans Essen. Nur an Jesus. Jetzt ist Jesus dran. Jetzt ist Jesus wichtig. Irgendwie spricht für mich aus diesem Verhalten auch eine große Sorglosigkeit. Ich bin bei Jesus, alles andere ist nicht wichtig. Das ergibt sich dann. Auf jeden Fall nimmt das Essen nicht ihre Gedanken gefangen. Und Jesus kümmert sich um sie. Von sich aus. Er sieht, was sie brauchen. Er sieht, diese vielen, vielen Menschen kommen und weiß, dass sie Hunger haben werden und dass sie nichts zum Essen dabei haben. Und er will ihren Hunger stillen. Nicht nur den Hunger ihrer Seele, sondern auch oder gerade den Hunger des Körpers. Johannes berichtet gar nichts davon, dass Jesus sie mit guten Worten gestärkt hat. Er erzählt nur davon, dass Jesus sich um ihr leibliches Wohl kümmert. Jesus sagt nicht, ach, ein Tag ohne Essen, das überleben die schon. Nein, er macht sich Gedanken darüber, wie er diesen Menschen etwas zu essen geben kann, und er handelt und er sorgt für sie. Und Tausende erleben ein Wunder der Güte Gottes. Jesus kümmert sich um die Menschen und dabei bezieht er seine Jünger mit ein. Sie sind verantwortlich für einen geordneten Ablauf, für die richtige Sitzordnung, damit sich keiner vordrängt und es kein Gerangel gibt. Er nimmt die wenigen Brote und Fische, dankt seinem Vater und gibt das Essen weiter an die Jünger. Und sie verteilen es. Er füllt ihnen die Hände und sie teilen aus. Ja, schon durch die Frage, die er an Philippus stellt, beteiligt er eigentlich doch seine Jünger, also zumindest den Philippus, ja. Dadurch macht er sie auf die Notsituation der Menschen aufmerksam, weitet ihren Blick. Philippus, er sieht nur die begrenzten Möglichkeiten Es reicht nie, was wir zur Verfügung haben, stellt er fest. Selbst wenn wir einen halben Jahreslohn opfern würden, bekämen wir die vielen Leute nicht satt.
So empfinden wir doch auch oft, wenn wir das Leid in der Welt ansehen. Das, was wir beitragen können und helfen können, ist und bleibt nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist viel zu wenig und reicht nie und nimmer für alle.
Und trotzdem kann Jesus aus dem Wenigen viel machen. Er füllt unsere Hände und wir können davon getrost austeilen. Jesus kann aus unserem Wenigen viel machen, heute wie damals. Alle wurden damals satt und es blieb sogar noch jede Menge übrig, mehr als vorher. Und doch waren es nur 5 Brote und 2 Fische, die Andreas bei einem Jungen entdeckt hatte.
Ich finde es bemerkenswert, dass Andreas diesen Jungen überhaupt sieht. Ein Junge in einer Schar von über 5000. Wie kommt man an die Information, dass da dieser Junge in dieser gigantischen Menschenmenge ist? Ich kann mir nur einen Weg vorstellen. Man muss unter die Menschen gehen. Und das ist doch auch unsere Aufgabe. Zu den Menschen gehen. Unter die Menschen gehen. Sie sehen. Sie wirklich sehen mit ihren Problemen. Mit ihnen reden und ihnen helfen. Es ist nicht unsere Aufgabe, zu warten, bis die Menschen zu uns kommen, sondern wir sollen zu den Menschen gehen. Was wäre passiert, wenn Andreas nicht zu den Menschen gegangen wäre und diesen Jungen nicht gesehen hätte? Vielleicht wäre er von alleine zu Jesus gekommen. Rechnen würde ich damit aber nicht. Er hätte Brot und Fisch vermutlich alleine mit seiner Familie und seinen Freunden gegessen. Vielleicht hätte er auch noch den Leuten, die um ihn herum waren, etwas abgegeben. Aber der Rest hätte nichts zu essen gehabt. Vielleicht wäre es auch in einer Schlägerei ausgeartet, wenn plötzlich etwas zu essen auftaucht und alle etwas haben wollen. Was wäre passiert, hätte Andreas diesen Jungen nicht zu Jesus gebracht? Wir wissen es nicht. Aber vielleicht wären auch Menschen wieder gegangen, hätten das Zeichen nicht gesehen und hätten nicht erkannt, wer Jesus ist, nämlich Christus. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir nicht zu den Menschen gehen, dann wird es viele geben, die Jesus nicht als den Gesandten Gottes, als den Sohn Gottes erkennen, die nichts von seiner Liebe, von seiner Gnade hören und erfahren. Und diese Menschen sind dann verloren, da es auf Jesus und den Glauben an ihn ankommt. Daher ist es wichtig, dass wir zu den Menschen gehen, dass wir mit offenen Augen durch die Welt gehen und die Menschen um uns herum auch wahrnehmen.
Vielleicht brauchen wir manchmal auch einen Anstoß durch Jesus, so eine Frage, die uns auf die Not des anderen wieder hinweist und sie bewusst macht. Hast du auch schon bemerkt, dass dein Arbeitskollege in den letzten Tagen so still ist und so traurig aussieht? Hast du überhaupt mitbekommen, dass deine Nachbarin im Krankenhaus liegt? Siehst du, wie schwer Frau Meier am Verlust ihres Mannes trägt? Jetzt habe ich schon so lange nichts mehr von meiner Tante gehört. Ich sollte eigentlich mal zu ihr gehen, sie besuchen. Manchmal schickt uns Jesus solche Gedanken und macht uns wieder auf unsere Mitmenschen aufmerksam. Manchmal schubst er uns an durch die Frage eines anderen. Und dann ist es angesagt, seine Trägheit zu überwinden und wirklich hinzugehen, auf den anderen zuzugehen, ihm zuzuhören und zu verstehen. Und nicht nur bei allgemeinen Worten stehen zu bleiben, sondern auf Jesus hinzuweisen, auf seinen Trost, seine Liebe, seine Vergebung, auf seine Macht.
Und nicht nur durch Worte, sondern auch durch Taten. Also die Worte sind schon auch wichtig, aber manchmal reden wir als Christen davon, wie wir leben sollen, aber dann machen wir es nicht. Das meine ich. Johannes berichtet nicht, dass Jesus eine Predigt gehalten hat. Er betont, dass Jesus hier in erster Linie praktisch gehandelt und sich um die Menschen gekümmert hat. Und an seinen Taten haben die Menschen erkannt, wer er ist. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Prophet meint an dieser Stelle keinen Propheten im Sinne des Alten Testamentes, sondern wird als messianischer Titel auf Jesus übertragen. Sie haben also erkannt, dass Jesus der Messias, der Christus, dass Jesus der Retter ist. Und das möchte ich mir zum Vorbild nehmen, dass meine Mitmenschen an meinen Taten erkennen, wer ich bin, dass ich ein Christ bin und dass sie Christus dahinter erkennen. Das wünsche ich mir für mich, für dich, für alle Christen, dass man an unseren Taten erkennt, zu wem wir gehören. Wir müssen natürlich nicht rausgehen und Wunder vollbringen. Wir müssen nicht beim Abendessen das Brot vermehren. Wir müssen nicht Wasser in Wein verwandeln, Blinde zum Sehen bringen, Tote wieder auferwecken. Wir müssen nur unseren Glauben im Alltag leben. Und diese Aufgabe ist schon schwierig genug.
Wir müssen es ja nicht aus eigener Kraft tun. Jesus füllt uns doch die Hände. Jesus füllt uns doch das Herz. Mit Liebe, mit Mut, mit Freundlichkeit, Geduld, Mitgefühl, Kraft. Und so kannst du zum Beispiel auf den unbekannten Gottesdienstbesucher zugehen, ihn ansprechen, ihn begrüßen, ihm zeigen, dass du dich für ihn interessierst und dass er willkommen ist. Oder einen Besuch im Altenpflegeheim machen und einem einsamen Menschen zuhören, was vorlesen, spazieren führen. So kannst du deine Mitschüler, Nachbarn, Arbeitskollegen die Hand zur Versöhnung reichen, der dich vor anderen so niedergemacht und bloßgestellt und verletzt hat.
Oder beim Hintenrum über andere Lästern nicht mitmachen oder Asylsuchenden Wohnraum zur Verfügung stellen.
Wenn Jesus dein Herz füllt, dann kannst du auch mal drauf verzichten, beim Erbe um den letzten Euro zu kämpfen, obwohl er dir zusteht. Wenn Jesus uns füllt, dann können wir doch einen liebevollen Umgang miteinander pflegen. Wenn Jesus uns füllt, dann kann doch unser Tun und Handeln für andere zum Zeichen der Fürsorge Gottes und zum Zeichen der Liebe Gottes werden.
Wie genial ist es doch, wenn man an unseren Taten, an unserem Umgang miteinander und mit anderen erkennt, dass wir anders sind, erkennt, dass wir zu Jesus gehören. Wenn wir aus der intensiven Beziehung zu unserem Vater und zu Jesus leben, wenn er die Nummer eins in unserem Leben ist, dann können wir zu den Menschen gehen, ihnen von Jesus Christus, unserem Herrn, erzählen, dann können wir unseren Glauben im Alltag auch leben. Wenn das Fundament stimmt, dann kann man an unseren Taten erkennen, dass wir zu Jesus Christus gehören. Und das wünsche ich mir für uns alle. Amen.